SWR 2.
In der nächsten halben Stunde geht es hier um die sogenannten sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook. Machen sie uns statt sozial nicht vielmehr einsam? Dieses Thema ist ein Dauerbrenner in den Feuilletons und auf dem Buchmarkt. Und der Tenor dabei lautet: Weil wir für unsere Online-Kontakte so viel Zeit und Energie aufwenden, haben wir keine Zeit mehr für reale Kontakte. Weil wir ständig allein vor dem Bildschirm sitzen oder ins Mobilgerät starren, entgehe uns das wahre Leben. Ist das so? Was haben soziale Medien und Einsamkeit miteinander zu tun? Eine Recherche von Raphael Zehnder.
Ein Paar in einer Bar. Er liest auf seinem Smartphone seine E-Mails. Sie surft auf ihrem im Internet und scheint einiges zu erledigen. Nach einigen Minuten legen sie ihre Geräte auf den Tisch und sprechen miteinander. Aber ein Auge richtet sich immer aufs Display. Wir kommunizieren über soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Friendster, Google Plus etc. Und wir tun es auf allen Kanälen, manchmal auf mehreren zugleich. Dennoch thematisieren Bücher und Artikel seit Jahr und Tag den Zusammenhang zwischen sozialen Medien und Einsamkeit. Eine vielbeachtete Stimme, die sich kritisch über die sozialen Medien äußert, ist die Psychologieprofessorin Sherry Turkle. Sie lehrt und forscht seit 30 Jahren am Massachusetts Institute of Technology an der US-Ostküste. Robotik und soziale Medien sind ihre Schwerpunkte. Und das, was Robotik und soziale Medien mit den Menschen anstellen. In ihrem neuen Buch «Verloren unter 100 Freunden» heißt es, geht Sherry Turkle mit den sozialen Medien hart ins Gericht. «Soziale Medien ließen uns seelisch verkümmern», schreibt sie. «Sie förderten die Einsamkeit.»
Die Technologie ist verführerisch, wenn das, was sie anbietet, auf unsere menschlichen Schwachstellen trifft. Und wie wir wissen, haben wir viele Schwachstellen. Wir sind einsam, aber wir fürchten uns vor Nähe. Computergestützte Verbindungen und soziale Roboter suggerieren uns, unter Freunden zu sein, ohne die Anforderungen einer Freundschaft erfüllen zu müssen. Unser vernetztes Leben erlaubt es, sich voreinander zu verstecken, obwohl wir gleichzeitig alle an der virtuellen Nabelschnur hängen. Wir schicken lieber eine SMS, als miteinander zu sprechen.
Schicken wir lieber eine SMS, als zu telefonieren? Ziehen wir die distanziertere Kommunikation der näheren, persönlicheren vor? Sherry Turkle kommt in ihren Untersuchungen unter US-Studenten zu einem vernichtenden Befund.
Die Forschung zeigt die Amerikaner als zunehmend verunsichert, isoliert und einsam. Wir arbeiten länger denn je, häufig in mehreren Berufen. Selbst Highschool-Schüler und College-Studenten sagen in Lebensphasen, in denen man eigentlich Zeit im Überfluss haben sollte, dass sie sich nicht verabreden, sondern sich lieber einklinken. Denn wer hat schon so viel Zeit? Wir haben uns von den Gemeinschaften unserer Geburt entfernt, häufig weit entfernt. Wir mühen uns ab, unsere Kinder ohne die Unterstützung großer Familien aufzuziehen. Viele haben die religiösen und bürgerlichen Gemeinschaften, die uns einmal zusammenbrachten, hinter sich gelassen. Denjenigen, die das Gefühl körperlicher Verbindungen verloren haben, legt die Konnektivität nahe, sich ihre eigene Facebook-Seite, ihren eigenen Raum zu erschaffen. Wenn man dort ist, ist man per Definition da, wo man hingehört, unter offiziellen Freunden.
Die Konnektivität, also die Tatsache, dass wir immer mit anderen verbunden sind, verführe uns. Obwohl wir keine Zeit hätten, könnten wir immer Gesellschaft haben.
Im Netz findet man immer jemanden. Ich kann nie weit von meinem BlackBerry entfernt sein, erzählte mir ein Kollege. Da drin sind meine Spiele, da drin sind meine Seiten. Ohne mein BlackBerry fühle ich mich verloren. Heute besteht unser Maschinentraum darin, niemals allein zu sein, aber stets die Kontrolle zu haben. Das geht nicht, wenn man einem anderen Menschen gegenüber sitzt.
Ja, die US-Professorin Sherry Turkle wirft sogar die Frage auf, ob wir kompliziertere Probleme überhaupt noch verstehen könnten, angesichts der großen Geschwindigkeit der digitalen Kommunikation.
Dass ich, das in einer Welt blitzschneller Reaktionen geprägt wurde, misst seinen Erfolg an erledigten Telefonaten, beantworteten E-Mails, erwiderten Anfragen und erreichten Kontaktpersonen. Dieses Ich beruht auf der Grundlage dessen, was die Technologie uns anbietet. Aber unter dem Druck der Technologie bezüglich Arbeitsumfang und Tempo stoßen wir auf ein Paradox. Wir betonen, dass unsere Welt zunehmend komplexer ist, haben jedoch eine Kommunikationsstruktur entwickelt, die die Zeit, die uns zur Verfügung steht, um uns hinzusetzen und ungestört nachzudenken, reduziert. Indem wir auf Arten kommunizieren, die praktisch sofortige Antworten verlangen, lassen wir uns nicht genügend Raum, uns mit komplizierten Problemen zu befassen.
Eine sehr pessimistische Sicht also, die Sherry Turkle an der US-Ostküste entwickelt hat. Wir sind allein mit unserem Computer, lassen uns mit Kommunikationskurzfutter abspeisen und verpassen das wahre Leben, die wahren menschlichen Beziehungen. Trifft das zu? Soziale Medien und Einsamkeit haben etwas miteinander zu tun, sagt Thomas N. Friemel, Oberassistent am Institut für Publizistik und Medienwissenschaft der Universität Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte sind Massenkommunikation, Medienwirkung und soziale Netzwerke. Bei sozialen Medien denke man unweigerlich an Computerfreaks, die allein an ihrem Gerät sitzen und nicht mehr nach draußen gehen, sagt Friemel. Oder?
Man denkt an Gesellschaftsschichten, beispielsweise ältere Generationen, die ausgeschlossen werden, weil sie eben keinen technischen Zugang haben. Soziale Medien und Einsamkeit haben, wenn man sich das so überlegt, dann eben doch mehr miteinander zu tun, als dass man zunächst einmal denkt.
Die Ökonomin Karin Frick, Forschungsleiterin am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon, untersucht Trends in Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum. Sie weist darauf hin, dass die sozialen Medien unsere Beziehungen sichtbarer gemacht hätten, über die Freundeslisten auf Facebook und die Followerlisten auf Twitter.
Wir hatten immer schon soziale Beziehungen in jeder Gesellschaft, auch ohne Facebook, die waren nicht so sichtbar. Aber jetzt im Kontext bei Facebook sehen Sie, wie viele Freunde Sie haben, wer die sind, und Sie sehen auch, wie viele Freunde Ihre Kollegen haben. Also insofern kann man besser seine sozialen Beziehungen vergleichen und unter Umständen sieht man dann eben Freunde, die haben viel mehr Freunde und fühlt sich da vielleicht schon eben einsamer, weil man weniger Freunde hat.
Und deshalb kämen viele darauf, die menschlichen Beziehungen zu verklären.
Es gibt auch eine gewisse Phase, eine Idealisierung oder Romantisierung des Sozialen. Über diese Romantik funktioniert natürlich auch die Anziehungskraft der sozialen Medien. Und wenn das auf der einen Seite idealisiert wird, romantisiert wird, ist natürlich auf der anderen Seite auch die Enttäuschung programmiert.
Karin Frick widerspricht Sherry Turkles Ansicht, dass Facebook und Kompanie den Menschen als bewusster technischer Sicherheitsabstand dienen. Dass sie sich also hinter der Technik verschanzen, damit ihnen das Kommunizieren leichter fällt.
Es gibt andere Untersuchungen, die zeigen, dass die Menschen als Konstante eigentlich eine gewisse Anzahl von engen Beziehungen handeln können. Das sind Beziehungen von Menschen, die wir sehen, mit denen wir uns austauschen, auch persönlich. Und diese Gruppe Menschen, mit der wir das machen können, da gibt es eine Zahl dafür, das sind 150 Menschen. Dazu sind wir in der Lage, mit diesem Kontakt aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe von 5 bis 15 Menschen, mit denen wir wirklich engere Kontakte haben. Mit denen haben wir nach wie vor trotz Facebook Kontakt, und zwar über alle Kanäle.
Soziale Medien und Einsamkeit. Der Befund der US-Psychologin Sherry Turkle stößt also auf Widerspruch. Auch vom Londoner Ethnologen Daniel Miller, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit Alltagsfragen beschäftigt. Miller hat in einer Feldstudie im Karibikstaat Trinidad den Umgang der Menschen mit Facebook untersucht und seine Ergebnisse im Buch «Das wilde Netzwerk» festgehalten. Warum Trinidad? Die Insel ist weltweit hinter Panama der Staat mit den zweithöchsten Facebook-Nutzerzahlen bezogen auf die Zahl der Internetanschlüsse. Daniel Miller nimmt zwar wie Turkle wahr, dass die Nutzer von sozialen Netzwerken die Technik als Sicherheitsfilter einsetzen. Er wertet ihn aber positiv. Für Daniel Miller ist Facebook eine Art Vorfilter, mit dessen Hilfe sich mögliche reale Bekanntschaften im elektronischen Raum gefahrlos und unverbindlich überprüfen lassen. Was treibt der oder die in der Freizeit? Will ich den oder die wirklich treffen? Das soziale Netzwerk als risikoloses Abcheckwerkzeug, das nähere Kontakte und Distanz ermöglicht. Ein virtueller Abhängplatz, ein Ort für Klatsch und für ernsthaften Austausch. Kurz, Daniel Miller stellt fest, Facebook erleichtere das Führen von Beziehungen.
Die meisten Menschen fühlen sich in Gegenwart von Unbekannten befangen, weil sie nicht wissen, wie diese auf ihre Worte oder Taten reagieren werden. In dieser Hinsicht bietet sich Facebook gewissermaßen als Puffer an. Auf Facebook können wir einiges über potenzielle Bekannte in Erfahrung bringen, ohne uns der Unbehaglichkeit eines direkten Kontakts auszusetzen. Bei sich anbahnenden Liebesbeziehungen ist die Gefahr von Peinlichkeiten und Missverständnissen sogar noch größer. Das liegt unter anderem an unserer Erwartung, dass sich beide Beziehungspartner etwa in gleichem Maße engagieren müssen. Zahllose Romane und Filme handeln von den Problemen, die es mit sich bringt, wenn einer mehr will als der andere oder jemand das Interesse des anderen überschätzt. Auf Facebook können wir uns über den anderen informieren, bevor wir entscheiden, ob wir uns auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Dabei bleiben wir in der Regel anonym und der Betroffene erfährt nicht das Geringste.
Daniel Miller kommt also genau zum gegenteiligen Schluss von Sherry Turkle. Soziale Medien fördern sogar das Sozialleben, weil sie den Austausch begünstigen. Das mag mit den unterschiedlichen Forschungsfeldern zu tun haben. Turkle befragte Studenten an der US-Ostküste, Miller Internetnutzerinnen und Nutzer auf einer Karibikinsel ohne großstädtische Strukturen. Während Turkle aber ihre Erkenntnisse als allgemeingültig verkauft, weist Miller darauf hin, dass die sozialen Medien immer in regionalen und besonderen Ausprägungen vorkommen. Miller hat in seiner Studie auf Trinidad festgestellt, dass Migranten über die sozialen Netzwerke Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten in der alten Heimat halten. Dass Dorfbewohner durchs elektronische Netzwerk die Enge ihrer dörflichen Gemeinschaft durchbrechen können. Dass Schüchterne, Alte, Kranke und Gebrechliche auf diesem Weg ihre Isolation überwinden. Und Daniel Miller kommt zum Schluss.
Durchaus denkbar, dass die Seite längerfristig von 3 Bevölkerungskreisen dominiert wird. Von Senioren, von Müttern kleiner Kinder, die kaum noch aus dem Haus kommen, und von Menschen, die schüchtern sind, sich für unattraktiv halten oder sonst an mangelndem Selbstvertrauen leiden. In solchen Fällen mag der Kontakt via Facebook dann tatsächlich an die Stelle direkter Begegnungen treten. Viele andere jedoch befähigt die Seite offensichtlich, neue Erfahrungen zu machen und Selbstvertrauen zu gewinnen, was auch offline für neue Beziehungen förderlich ist. An diesem Punkt profitiert der Einzelne am meisten von Facebook.
Der Einzelne profitiert von Facebook, weil das Netzwerk wirklich virtuelle oder reale Begegnungen ermöglicht, schreibt Daniel Miller. Also alles in Ordnung? Tatsache ist, wir haben unzählige Kommunikationsmöglichkeiten, sind ständig online. Gleichzeitig verstärkt sich, laut Sherry Turkle und zahlreichen Feuilleton-Artikeln, die Einsamkeit. Ist das nicht paradox? Der Medienwissenschaftler Thomas N. Friebel von der Universität Zürich kann dieses Einsamkeitsgefühl anschaulich erklären.
Wenn ich beispielsweise allein in die Berge gehe, fühle ich mich weniger einsam, als wenn ich an einem Freitagabend alleine durch die Innenstadt von Zürich laufe.
Denn beim einsamen Spaziergang in der Stadt fragt man sich vielleicht,
ja, was ist denn dafür verantwortlich, dass ich eben beispielsweise nicht kontaktiert werde, ja, dass ich einfach allein durch die Welt laufe, mit niemandem spreche. Wenn ich jetzt nun in die Berge gehe und ich weiß, da habe ich kein Handyempfang und ich komme dementsprechend, bekomme ich keinen Anruf, keine SMS, keine E-Mail und so weiter, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen drum, dass ich jetzt von meinen Freunden vergessen worden wäre.
Wer hingegen unter Leuten sei, stehe unter dem Druck, auch gesellig sein zu müssen.
Je mehr Geselligkeit also rund um einen herum stattfindet, desto eher beschleicht mich dann das Gefühl von Einsamkeit. Und die sozialen Medien, die bedienen nun beide dieser Mechanismen. Zum einen bin ich über zusätzliche Kanäle erreichbar für andere Leute, und zum anderen wird mir die Geselligkeit der anderen Leute eben vor Augen gehalten.
Trotz der intensiven elektronischen Vernetzung kann das Einsamkeitsgefühl heute also subjektiv stärker sein. Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut erklärt dieses Einsamkeitsgefühl mit einem Vergleich. Vor 50 Jahren...
Da kommunizierten wir hauptsächlich im Kreis von Bekannten. Die meisten Beziehungen waren lokal. Man hat lokale Freunde getroffen, die Familie war lokal und man war vielleicht lokal in einem Verein. Das sind Leute, denen ist man dann beim Einkaufen oder auf dem Weg in die Kirche wieder begegnet.
Heute lebten mehr Leute in einem städtischen Umfeld, inmitten von unbekannten oder losen Bekannten, inmitten also von weniger stabilen Beziehungen. Man fühle sich deshalb vielleicht weniger aufgehoben. Aber diese sogenannten schwachen Kontakte seien alles andere als bedeutungslos.
Von den schwachen Kontakten kommen mehr Impulse, da lernt man mehr Neues, da kommt mehr Anregung. Aber die starken Beziehungen, die engen Beziehungen von den Menschen, die ihnen sehr vertraut sind über Jahre, das gibt die Stabilität und das Gefühl, dazu zu gehören, dabei zu sein. Und jetzt, wenn wir von einer Zeit wechseln oder von einer Situation, wo eigentlich das Leben mehr durch schwache verhältnismäßig Beziehungen geprägt ist als durch diese traditionellen starken Beziehungen, dann entsteht natürlich das Gefühl auch ein bisschen in dieser Offenheit, wo sich vieles verändert, der Einsamkeit.
Schwache Beziehungen im realen Leben, schwache Beziehungen auch in der digitalen Welt. Vor dem elektronischen Zeitalter verbargen sich diese losen Kontakte hinter ungenutzten, veralternden Einträgen in der Papieragenda. Jetzt kann man diese entfernteren Bekannten als Facebook-Freunde bei sich behalten. Und sie wirken sich auch fürs reale Leben günstig aus, stellt Karin Frick fest.
Wenn man Hilfe braucht, das heißt, wenn man eine Wohnung sucht, wenn man einen Job sucht, wenn man solche Fragen hat, dann zeigt sich, dass die guten Tipps eben tendenziell nicht aus dem engen Kreis kommen, sondern aus dem äußeren Kreis. Und durch das der äußere Kreis, sozusagen die losen Bekannten, sichtbarer bleiben, weil man ja lose damit verbunden ist, nicht nach einer Adresse suchen muss, die dann schon lange nicht mehr stimmt, wenn einem in den Sinn kommt, dass ich den oder die andere ehemalige Kollegin noch fragen könnte, sondern ich finde die schnell und es ist auch sozusagen die Schwelle, da mal mit einer Nachfrage machen, weißt du noch oder wie hat das geheißen oder kennst du einen Tipp, eine gute Wohnung, was auch immer. Das sind die viel verfügbarer, das heißt, man kann über den erweiterten Kreis eigentlich sein soziales Kapital besser nutzen.
Wie unterscheiden sich denn Kontakte über soziale Medien von physischen, realen Kontakten? Laut Thomas N. Friemel haben die sozialen Medien die Beziehungen zwischen den Menschen nicht revolutioniert.
Also wenn man sich ansieht, wer diese Kontakte sind, dann erkennt man, dass da eigentlich gar keine großen Unterschiede bestehen zwischen On- und Offline-Kontakten. Also das hat man zu Beginn der Forschung eigentlich groß angenommen, dass er eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und je länger man sich damit beschäftigt hat, desto stärker ist man eigentlich zum Schluss gekommen, dass sich das Ganze einfach repliziert. Also mit den Leuten, die ich am meisten telefoniere, das sind die Leute, die ich auch am meisten treffe. Und denen schreibe ich auch die meisten SMS, die meisten E-Mail und so weiter. Also das korreliert sehr stark, das geht sehr stark zusammen.
Verändert habe sich die Aufmerksamkeit, die man für ein Gespräch aufbringe, sagt Karin Frick. Beim Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist die Aufmerksamkeit ungeteilt. Alles andere gilt als unhöflich. Beim Telefonieren, beim SMS-Schreiben, beim Kommunizieren über soziale Medien nimmt die Aufmerksamkeit immer weiter ab.
Das Maß der Aufmerksamkeit, die wir jemand zuwenden, zeichnet sozusagen auch die Qualität aus des Gesprächs, des guten Gesprächs oder auch die Enge des Kontaktes.
Die unzähligen Kommunikationsmöglichkeiten schöpfe man im Alltag ganz und gar nicht aus. Kaum jemand verfalle in Kommunikationshyperaktivität.
Telefonieren, also mit dem Handy, tut man eigentlich nur mit einer kleinen Gruppe von Menschen regelmäßig. Also, dass man die anruft und sagt, ich bin da, ich komme dann und dann. Das macht man eigentlich nur mit den Menschen, die einem sowieso schon ziemlich nahe stehen.
Am Umgang mit engen Kontakten haben die sozialen Medien laut Karin Frick und Thomas N. Friemel nicht gerüttelt. Da telefoniert man nach wie vor und trifft sich persönlich. Verändert hat sich, wie gesagt, der Umgang mit den entfernteren Bekannten, mit Schulfreunden und einstigen Arbeitskollegen. Doch insgesamt?
Ich denke, dass die Veränderungen sehr viel kleiner sind, als teilweise gewisse Buchautoren uns glauben machen wollen,
sagt Thomas N. Friemel, der Medienwissenschaftler. Bei technologischen Innovationen würden sich die Ansichten stets stark unterscheiden. Die einen erwarten die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme durch vereinfachte, weltumspannende Kommunikation, die anderen erwarten schlicht den Untergang.
Da gab es ja gerade im Aufkommen mit dem Internet quasi schon Heilsversprechungen für unsere Gesellschaft und dann natürlich selbstverständlich dann eben auch die Ernüchterung, wo man festgestellt hat, ja, nein, so viel hat sich nicht geändert. Und das ist eigentlich der Tenor, den man so ein bisschen in der Forschung feststellen kann. Zuerst die große Aufbruchstimmung, jetzt wird alles neu, jetzt wird alles anders. Und nach einer gewissen Zeit dann eher so ein bisschen die Einsicht, okay, so viel hat sich eigentlich de facto nicht geändert.
Und im menschlichen Beziehungs- und Kommunikationsverhalten habe sich eben so wenig verändert.
Weil der Mensch, seine Psyche, seine Motive zu handeln, seine Bedürfnisse, die ändern sich nicht so schnell.
Hinsichtlich ihres Gebrauchs der sozialen Medien unterscheiden sich die nach 1980 geborenen Digital Natives und die Älteren. Das weiß man. Die Digital Natives nehmen neue Kommunikationsmedien viel schneller an und probieren sie unvoreingenommen aus, während die Älteren auch beim E-Mail-Schreiben oder bei Facebook-Einträgen teilweise ältere Kommunikationsformen fortsetzen und jetzt einfach elektronisch Briefe schreiben. Doch an den zwischenmenschlichen Beziehungen ändern diese unterschiedlichen Kommunikationsgewohnheiten offenbar wenig. Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut hält denn auch nicht den Generationengraben für wesentlich.
Es gibt mehr und mehr einen Graben, den man sehen kann, der stärker wird, sozusagen von Kompetenzen überhaupt mit Medien umzugehen. Und sagen wir, Facebook oder Social Media, das ist die Technologie, die alles verstärkt. Also wenn Sie dazu tendieren, neue Medien einfach als zur Unterhaltung zu nutzen und sich zu überfluten mit Reizen, dann werden sie das umso mehr tun. Umgekehrt gibt es eine Gruppe, die wirklich aus der ganzen Informations-, Kommunikations- und sozialen Medienwelt relativ effizient Kontakte aufbauen kann, diese fruchtbar machen kann, produktiv nutzen kann für ihre Arbeit.
Der Graben klafft also nicht zwischen den Generationen, sondern zwischen kompetenten und weniger kompetenten Internetnutzerinnen und Nutzern. Kann man sich den sozialen Medien heute überhaupt noch entziehen? Muss man da mitmachen und auch einer von 800 Millionen Facebook-Nutzern werden?
Vermutlich ja, vor allem wenn Sie jetzt zu der Generation, sage ich mal, unter 30 vielleicht gehören, dann ist wahrscheinlich wirklich das Facebook und ähnliche Social Media die ist der Hauptkanal. Umgekehrt würde ich sagen, bei meiner Mutter, die über 70 ist, die hat ja auch ihr Netz und die ruft einfach an über das Festnetz, also Facebook hin oder her und also umgekehrt, sie wird auch angerufen. Das heißt, in dem Fall funktioniert der Kontakt oder diese Netze funktionieren dann über die alten Medien, auch mit Kolleginnen, die, weiß ich, 200 Kilometer in einer anderen Stadt wohnen.
Kommen wir zurück auf Sherry Turkles kulturpessimistische Sichtweise. Die Psychologin beklagt, wir haben das am Anfang dieser Sendung gehört, sie beklagt die Auflösung der einstigen bürgerlichen und religiösen Bindungen. Diese Entwurzelung verführe die Menschen dazu, sich mit Facebook und anderen sozialen Medien einen elektronischen Raum, eine elektronische Heimat zu schaffen, einen Maschinenraum, in dem wir stets die Kontrolle behielten. Karin Frick hält Sherry Turkles Gemeinschaftsbegriff für verklärt. Die Gesellschaft sei nie so offen gewesen, dass sie abweichendes Verhalten problemlos akzeptiert habe.
Da wird auch ein Zustand von früher idealisiert, der so ideal und so eng und so gemeinsam dann auch nicht war. Gerade Leute, die so zum Beispiel eben nicht konform waren in einer traditionellen Gemeinschaft, die abgewichen sind und sei es das vor 60 Jahren nur, weil man ein uneheliches Kind hatte oder sonst irgendwie homosexuell war, also sozusagen eben dann waren so Gemeinschaften dann auch nicht immer so, dass sie jedes abweichende Mitglied auf und genommen haben.
Und der Medienwissenschaftler Thomas N. Friemel von der Universität Zürich denkt, in Sherry Turkles Buch sei das Umfeld der Autorin, die USA, sehr deutlich erkennbar. Ihre Erkenntnisse seien kaum auf europäische oder Schweizer Verhältnisse übertragbar, weil wir in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen leben.
Das stehen wir in der Schweiz, in Europa noch an einem ganz anderen Punkt, als das in den USA der Fall ist, wo die Leute sehr viel entwurzelter sind. Also umherziehen im Land, das ist da noch sehr viel verbreiteter, schon seit jeher. Das ist keine so neue Entwicklung und ich denke, von dem her wird sich das auch bei uns nicht derart dramatisch ändern.
Gerade um dem Konformitätsdruck der früheren Gesellschaftsstrukturen zu entgehen, dafür seien die sozialen Medien ein gutes Werkzeug, fügt die Ökonomin Karin Frick an.
Gerade für Menschen, die abweichen von der Gemeinschaft, in der sie drin sind, für die eröffnet sich natürlich eben auch über Facebook die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten, mit Leidensgenossen Kontakt zu finden und andere Gemeinschaften aufzubauen.
Wie gesagt, Sherry Turkle kam zu ihren Erkenntnissen, indem sie Studenten in den USA befragte und in ihrem eigenen akademischen Umfeld der US-Ostküste forschte. Ihr Verdikt: Soziale Medien lassen uns seelisch verkümmern und fördern die Einsamkeit. Thomas N. Friemel vom Institut für Publizistik und Medienforschung der Universität Zürich denkt, die US-Gesellschaft unterscheide sich zu stark von der schweizerischen, als dass Sherry Turkles Buch «Verloren unter 100 Freunden» für uns relevant wäre. Das Hauptproblem ist für ihn auch nicht die Kürze der Mitteilungen, die laut Sherry Turkle dazu führen, dass wir komplexere Fragestellungen nicht mehr verstehen. Wichtiger scheint dem Medienwissenschaftler Friemel:
Ein wesentliches Phänomen dabei ist ja, dass alle sprechen und niemand mehr zuhört.
Mit diesen Medien umzugehen sei ein Lernprozess, sagt er. Und von Einsamkeit beim Nutzen der sozialen Medien keine Spur. Durch die sozialen Medien würden sich die Kontakte aus dem realen Leben im digitalen Leben eher verdoppeln. Die Ökonomin Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut ist ebenfalls nicht pessimistisch. Sie bestätigt, dass die starken realen Kontakte auch in Zeiten der sozialen Medien stark geblieben sind. Sie hebt zudem den Nutzen der schwächeren, losen Kontakte für jeden einzelnen Nutzer der sozialen Medien hervor und die Chancen, die Facebook und Company Minderheiten bieten. Von den anonymen Alkoholikern bis zu Betroffenen einer seltenen Krankheit vereinigen sich im elektronischen Raum Gleichgesinnte, die sich im realen Leben höchstens sehr umständlich austauschen könnten. Und die Schlüsse, die der Londoner Ethnologe Daniel Miller in seinem Buch «Das wilde Netzwerk» aus seiner Feldforschung in Trinidad zieht, stimmen ebenfalls nicht ein in den anti-elektronischen Kulturpessimismus.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts erleben wir mit Facebook die dramatische Umkehrung des seit einem, wenn nicht zwei Jahrhunderten voranschreitenden Niedergangs der Gemeinschaft. Deshalb ist Facebook so außergewöhnlich. Es steht in krassem Widerspruch zu den meist pauschalen Erklärungen, die Sozialwissenschaftler für die historische Tendenz der Flucht aus Gemeinschaften anführen.
Seelische Verkümmerung und Einsamkeit als Quintessenz hier, eine Wiederbelebung der Gemeinschaft als Quintessenz dort. Das Untersuchungsobjekt ist aber dasselbe, die sozialen Medien und der Umgang des Menschen damit. Die gegenläufigen Befunde unterstreichen, die sozialen Medien sind nicht einfach. Sie sind, was die Nutzerinnen und Nutzer in ihrem jeweiligen Umfeld damit anstellen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.